Dynamo.
This coming to you, building the biggest nuclear project.
To address the issue of renewable energy, not as a burden, but as a real opportunity.
Dynamo-Effekt, die Umwelt- und Energiepolitische Sendereihe für eine klimagerechte Gesellschaft.
Effekt.
Dynamo-Effekt ist eine Produktion von Radio Dreieckland.
Auf dem Weg in eine klimagerechte Welt wird viel darüber nachgedacht, wie unsere Gesellschaft sich von der Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Erdöl oder Kohle lösen kann. Und im Zuge dieser Diskussion wird vermehrt darauf hingewiesen, Strom zu nutzen. Ein gutes Beispiel ist die Mobilität. Gerade jetzt wurde viel darüber gesprochen, dass Elektroautos eben mit Strom betrieben werden sollen. Ein zweites Thema, was jetzt stark in die Öffentlichkeit kommt, ist eben das Heizen mit Strom. Und gerade dieses Thema wird kontrovers diskutiert und das ist Thema unseres heutigen Abends, die sogenannten Wärmepumpen. Für alle, die sich noch nicht mit Wärmepumpen auseinandergesetzt haben, wollte ich das einfach mal ganz kurz so aus meiner Sicht definieren. Eine Wärmepumpe funktioniert de facto wie ein Kühlschrank, nur andersrum. Und zwar ist es so, beim Kühlschrank, das haben ja die meisten zu Hause, geht es darum, dass ich Wärme zum Beispiel von den Lebensmitteln oder aus diesem kleinen Raum entziehe, damit dieser kleine Raum kalt wird. Dafür brauche ich aber Strom. Deshalb ist die Rückseite vom Kühlschrank ja auch meistens warm. Bei der Wärmepumpe ist es aber umgedreht. Jetzt stellen wir uns vor, dass zum Beispiel eine Wohnung oder ein Gebäude mit einer Wärmepumpe läuft, da wird der Umgebung sozusagen die Wärme rausgezogen mit Hilfe von Strom und eben diese Wärme ins Gebäude reingepumpt. Das ist grob das Prinzip der Wärmepumpen. Wärmepumpe, Fluch oder Segen, wie gesagt, ist es eigentlich sinnvoll, diese elektrischen Wärmepumpen einzusetzen, jetzt im Zuge von Klimakrise und Energiekrise? Das ist so die Leitfrage unserer heutigen Sendung. Und es muss uns allen klar werden, dass eben die Nutzung dieser Wärme eigentlich dann nur möglich wird, wenn eben auch Strom da ist. Und um gerade diese Frage ein bisschen näher zu klären, haben wir heute hier verschiedene Gäste eingeladen. Zuerst habe ich hier an meiner linken Seite den Falk Auer von der lokalen Agenda 21 Gruppe Energie aus Lahr, der einer der Koordinatoren ist einer Feldstudie zum Thema Wärmepumpe, die hier im Oberrhein durchgeführt wurde. Dann zu meiner rechten Seite habe ich die Eva Stegen von den Elektrizitätswerken Schönau, die bekannten Stromrebellen hier im Südwesten und auch Ökostromlieferer. Dann habe ich noch den Marek Miara, der Projektleiter des Projektes Wärmepumpeneffizienz beim Fraunhofer Institut für Solarenergiesysteme in Freiburg ist. Das Thema ist schon sehr gesellschaftlich relevant, auch wenn viele das eigentlich nicht merken. Eine Zahl, die mich sehr beeindruckt hat, ist, dass über eine halbe Million Heizungen pro Jahr in Deutschland zurzeit neu installiert werden. Und da ist es klar, dass man sich eben sehr viele Gedanken darüber macht, wie können wir da ein energiepolitisches und klimapolitisches Ziel erreichen bei diesen neuen Heizungen, die da installiert werden. Und gerade da, um jetzt in das Thema einzusteigen, werden wir ein kurzes Gespräch mit einem Bekannten von mir hören. Das ist der Rolf Burger, der hier in der Region wohnt, im Südwesten. Er hat ein Familienhaus, so wie ganz viele Leute das haben, in Holzbauweise, über 2 Etagen. Und dort hat er eine Ölheizung, die mittlerweile 20 Jahre alt ist. Die tut zwar ihren Dienst, könnte aber praktisch nächstes Jahr schon kaputt gehen. Ein Verbrauch grosso modo von 2000 Liter Heizöl im Jahr. Interessant ist auch, dass er im Haus einen Wintergarten hat und dadurch eine gewisse passive Sonnenwärmegewinnung. Und außerdem haben die noch einen Holzkachelofen, wo sie 4 bis 5 Stär Holz auch noch pro Jahr verbrauchen. Der Dämmungsstandard von diesem Haus ist eigentlich so der gewesen, der am besten damals erhältlich war, vor 20 Jahren. Ein Vollwärmeschutz, aber eine Holzbauweise, die das Atmen irgendwie erlaubt, da keine versiegelte Dachfläche hat. Gut, mit dem Rolf Burger habe ich mich kurz über seine Situation unterhalten und Folgendes hat er zu sagen.
Ihr habt jetzt ein bisschen so die Motivation, da eine Umstellung und Umbau zu machen. Was sind denn da eure Gedanken gewesen? Warum ist die aktuelle Heizsituation unbefriedigend? Warum muss da jetzt eine Umstellung kommen?
Zum einen ist die
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Nach wie vor, denke ich, ein Thema für jeden. Einmal aus Kostengründen, dann mit Sicherheit auch, und das mag ja der eine oder andere unterschiedlich hoch bewerten, aus Umweltschutzgründen, und angesichts unserer gesamten globalen Lage schätze ich diesen Aspekt persönlich also auch sehr hoch ein. Und von daher gesehen machen wir uns also schon Gedanken, wie wir uns eventuell freimachen können von fossilen Brennstoffen, ob das jetzt das Öl ist oder das Gas wäre, was bei uns in der Straße auch angeboten wird oder zu haben wäre, aber für mich eigentlich von der Sache her keinen Unterschied macht.
Welche Ziele möchtest du erreichen durch den Umbau in der Wärmeversorgung?
Die Ölheizung ist 20 Jahre alt. Die wird laut allgemeinen Erfahrungen irgendwann die nächsten Jahre in die Jahre kommen, wie man so schön sagt. Kann auch passieren, dass ein Brenner oder irgendein Bauteil morgen oder übermorgen aussteigt. Das heißt, das zunächst mal unabhängig zu machen und sich damit auch von einer Anlage, die dann ohnehin erneuert werden müsste, zu trennen, ist der Hauptbeweggrund.
Und über welche Möglichkeiten habt ihr euch jetzt Gedanken gemacht, um euch sozusagen gerade bei der Wärmeerzeugung euch anders zu versorgen?
Wir wollten jetzt in einem ersten Projekt diese Photovoltaik-Geschichte angehen und dann eben in einem zweiten Projekt uns der Heizsituation widmen. Allerdings uns vorher sehr ausführlich noch damit beschäftigen und informieren. Und für mich gibt es da im Moment noch keine unbedingte Priorität, sondern zunächst mal das, was sinnvoll und möglich ist. Das wäre beispielsweise Wärmepumpe, es wäre Geothermie, wäre aber auch eine Pelletsheizung, und über all das möchte ich mich noch ausführlicher informieren, möchte noch ein bisschen mehr über Hintergründe, das Pro und Contra wissen und auch die Effizienz.
Sich gut informieren, also Pro und Contra der Hintergründe und die Effizienz, das sind so ein bisschen die Fragen, die wir jetzt hier mit ins Studio mit reinbringen. Ich habe mir zum Beispiel jetzt sagen lassen, dass hier in Baden-Württemberg bereits das erneuerbare Wärmegesetz bereits in Kraft ist. Das heißt, dass ab dem 01.01.2010 schon mindestens 10% des jährlichen Wärmebedarfs durch erneuerbaren Energien gedeckt werden, wenn der Austausch der Heizungsanlage dann erfolgt. Gerade wenn man sich jetzt diese Wärmepumpebranche anschaut, dann hört man solche Werbungen wie kostenlose Sonnenwärme aus der Erde oder das umweltfreundlichste Heizsystem, das Klima entlastet. Jetzt wollte ich hier unseren ersten Gast, den Falk Auer, fragen. Sie haben hier in der Region eine Feldstudie durchgeführt. Was war eigentlich der Anlass für diese Studie, also diese Studie durchzuführen? Und konnten die Ergebnisse Ihrer Studie diese Werbeslogans bestätigen?
Nun, der Anlass der Studie war gewesen, dass es sehr große Unterschiede gibt zwischen der Werbung von Herstellern und Energieversorgern auf der einen Seite und den tatsächlich in der Praxis zu erzielenden Energieeffizienzwerten auf der anderen Seite. Wir haben deswegen vor 2,5 Jahren einen sogenannten Feldtest Wärmepumpen initiiert. Das heißt, wir haben 33 Heizwärmepumpen und 9 Warmwasserwärmepumpen untersucht. Und das Ergebnis zeigt doch, dass es hier sehr starke Unterschiede gibt in der Praxis. Diese von Werbung immer so gesagten Jahresarbeitszahlen von 4 bis 5, darauf werden wir noch zu sprechen kommen, lassen sich in der Praxis einfach zurzeit noch nicht erreichen. Sehr gute Ergebnisse lieferten die Erdreichwärmepumpen. Da liegen wir also immerhin über dieser sogenannten Arbeitszahl 3. Und die anderen, die Luftwärmepumpen, die liegen darunter.
Also wenn man jetzt sich über Wärmepumpen unterhält, fällt immer wieder dieses Stichwort Jahresarbeitszahl. Könnten Sie uns das vielleicht erstmal ganz kurz definieren aus Ihrer Perspektive? Was ist eigentlich diese entscheidende Jahresarbeitszahl?
Ja, die wichtigste Kenngröße zur Beurteilung der Energieeffizienz von Elektrowärmepumpen ist also die Jahresarbeitszahl. Das ist das Verhältnis von dem, was an Wärme aus der Wärmepumpe rauskommt, geteilt durch das, was an Strom hier reingesteckt werden muss. Und wenn Sie das über ein ganzes Jahr bilanzieren, dann haben Sie die sogenannte Jahresarbeitszahl.
Also wenn ich das richtig verstehe, wenn ich zum Beispiel mit einer Kilowattstunde Strom werden von der Umwelt zum Beispiel 2 Kilowattstunden entzogen, damit rund 3 Kilowattstunden nutzbare Wärme erzeugt. In diesem Fall wäre es ein Verhältnis von 3:1 und das würde man praktisch dann die Jahresarbeitszahl nennen.
Exakt, das ist eine Jahresarbeitszahl von 3 und die ist laut der Deutschen Energieagentur aus Berlin sowie vom RWE, das ist das Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk in Essen, die haben in einer Wärmepumpenbroschüre mal gesagt, diese Arbeitszahl muss größer als 3 sein, um Wärmepumpen als energieeffizient zu bezeichnen und größer 3,5, um sie als nennenswert energieeffizient zu bezeichnen.
Was ist denn der Hauptgrund dafür?
Das liegt an dem Kraftwerksmix hier in Deutschland zusammen. Die Kohle oder das Gas oder ein bisschen Öl, was verfeuert wird, natürlich auch das Uran, dieses wird als sogenannte Primärenergie im Kraftwerk nur zum Wirkungsgrad von etwa 35, vielleicht 37% verfeuert. Es kommt also nur ein Drittel etwa bei dem Kunden an der Steckdose an.
Das heißt, Ihre Feldstudie konnte diese Werbungsslogans nicht bestätigen oder etwas differenzierter. Herr Marek Miara vom Fraunhofer Institut, was sind denn Ihre Erkenntnisse im ISE?
Guten Abend. Unsere Studie ist ein bisschen anders strukturiert. Wir haben vor allem deutlich mehr Anlagen in Deutschland, fast 200 Wärmepumpen, die in realen Häusern stehen und die Wärme produzieren. Und unsere Ergebnisse bestätigen, dass die Wärmepumpen in der Lage sind, prinzipiell effizient zu arbeiten. Aber auf jeden Fall gibt es noch Optimierungspotenzial bei vor allem Luftwärmepumpen zum Beispiel. Nichtsdestotrotz, es gibt sicherlich Pumpen, die schon jetzt sowohl primärenergetisch gesehen als auch ökologisch konkurrenzfähig sind mit anderen fossilen Energieträgern.
Gut, aber nochmal zurück zu diesem Primärenergieverbrauch. Also es ist ja so, wir haben in Deutschland einen gewissen Strommix, wir haben eine Anzahl an erneuerbaren Energien und eben sehr viele fossile oder eben Atomenergie. Aber es ist so, wenn wir das Ziel einer klimagerechten Gesellschaft verfolgen, dann wollen wir ja hauptsächlich diese Kohlekraftwerke und auch die Atomkraftwerke wollen wir ja verdrängen. Muss ich mich denn nicht in dem Moment hauptsächlich auf diese Primärenergie beziehen, die vom Kohlekraftwerk kommt? Was denken Sie dazu?
Ja, das ist auch eine andere Sichtweise. Wir haben in unserer Studie immer nur von einem Strommix, wie das die Kraftwerkswirtschaft auch macht, gesprochen, dass nur 0,6 Kilogramm CO2 emittiert werden pro Kilowattstunde elektrisch. Es gibt aber auch andere Fachleute, die sagen, nein, in der Zeit, wo die Wärmepumpe im Winter läuft, sind hauptsächlich Steinkohlekraftwerke, Braunkohlekraftwerke in Betrieb. Man müsse mit 0,9 rechnen. Und wenn man das macht mit 0,9 Kilogramm CO2-Emissionen pro Kilowattstunde elektrisch, dann haben fast alle Elektrowärmepumpen keine Chance.
Herr Miara, wie sehen Sie das? Wann macht eine Wärmepumpe für Sie ökologisch Sinn?
Ökologisch ist immer eine Bezeichnung für zwei Sachen, die wir oft vermischen. Erstens, ökologisch kann man die Wärmepumpe bezeichnen, wenn sie einen geringeren CO2-Ausstoß verursacht als andere Systeme. Und zweitens, wenn sie primärenergetisch gesehen, das kann man auch als Ökologie bezeichnen, besser ist als die anderen Systeme. Die 2,7, die Herr Auer genannt hat, ist eigentlich nach NF 2,6, aber das sind Kleinigkeiten. Das heißt, wenn die Wärmepumpe besser als diese 2,6 oder 7 ist, dann musste man die gleiche Wärmepumpe noch mit anderen Technologien vergleichen, das heißt Öl oder Gas und Öl oder Gaskessel haben auch gewisse Primärenergiefaktoren. 1,1, das heißt, fast das alles, was ich verbrauche, kann ich in Wärme umsetzen, aber nicht ganz. Das heißt, eigentlich, um ganz sauber zu kalkulieren, muss man die zwei Zahlen noch dividieren und noch Nutzungsgrade oder die prozentuelle Nutzungsgrade von Ölkessel zum Beispiel oder Gaskessel berücksichtigen. Aber abgesehen davon, die Frage, die ich aber auch gestellt hat, ist sehr wichtig. Deswegen haben wir auch eine separate Studie gemacht, um genau zu prüfen, wann laufen eigentlich die Wärmepumpen. Und dann haben wir genau geguckt, ob das tatsächlich so ist, dass die Wärmepumpen nur im Winter laufen, nur dann, wenn der Strom besonders schlimm ist, kann man so sagen, ökologisch. Und unsere Studie hat gezeigt, dass man eigentlich mit den Faktoren, die für Strommix gelten, die Wärmepumpenstrom gut abbilden kann.
Okay. Herr Falkauer, wie wäre für Sie denn ein Kriterium, um zu entscheiden, wann der Einsatz eigentlich sinnvoll ist? Gerade in Bezug auf andere Technologien. Müsste ich nicht manchmal sagen, zum Beispiel, macht es hier nicht eine Pelletheizung Sinn oder ein Blockheizkraftwerk, der vielleicht genauso teuer kostet? Mhm. Oder müsste man nicht vielleicht sogar erstmal gucken, dass man den Verbrauch in einem Haus erstmal senkt? Was ist für Sie sozusagen das Kriterium, um eine Entscheidung zu treffen?
Ja, da möchte ich hier auf dieses eingespielte Interview von Ihnen zurückkommen. Das war ja ein konkreter Anlass. Und da wundert es uns immer wieder, dass die Häuselbauer, wie es halt hier im Südwesten heißt, auf einmal alle weg vom fossilen Brennstoffen, wörtlich, ja. Aber die Frage ist, wohin? Weg vom Öl hin zur Elektrowärmepumpe? Ist das immer die richtige Lösung? Und da sagen wir nein. Denn er sollte sich eigentlich hier in diesem Beispiel erstmal um die Wärmedämmung des Hauses kümmern, um seinen Wärmebedarf erstmal runterzukriegen. Wenn das Heizkessel schon 20 Jahre alt ist, da ist er nun wirklich auch der Heizkessel austauschbedürftig. Und ich nehme an, so alt ist das Haus auch, dann ist es nun wirklich nicht mehr auf dem heutigen Dämmstandard. Er sollte dieses Haus erstmal mit geeigneten Mitteln vom Dach, Fenster, Fußboden zum Keller hin dämmen, um auf die Hälfte, vermute ich jetzt mal, seines Wärmebedarfs zu kommen. Das sind zinsgünstige KfW-Kredite, es gibt Förderzuschüsse direkt. Also erstmal den Wärmebedarf um Faktor 2 senken, dann braucht auf einmal nur, auch wenn es dann ein Erdgaskessel ist oder eine Wärmepumpe, die braucht dann nur noch die halbe Nennleistung, die ist ja dann auch billiger. Ja? Also er hat gesagt, er hat Erdgas im Haus. Warum kommen nicht zum Beispiel Erdgas in Frage? Das ist ja zwar auch ein fossiler Brennstoff, aber er verbrennt nicht ganz so CO2-schädlich mit Emissionen wie das Erdöl. Und wenn jetzt hier zusätzlich noch 10%, und das haben Sie ja vorhin gesagt, in Ihren Baden-Württemberg noch an erneuerbaren Energien notwendig sein müssen, dann empfehle ich zum Beispiel zu prüfen, ob ein Erdgaskessel in Verbindung mit einer Sonnenkollektoranlage für Warmwasser, ob das die richtige Lösung ist. Das andere ist, da ja schon viel mit Holz heizt, warum wäre die zweite Möglichkeit nicht eine Holzheizung? Wenn das also mit dem Nachschicken von dem Holz zu aufwendig ist, könnte er also einen Holzpelletkessel mit automatischer Beschickung zum Beispiel wählen. Und wenn er das alles nicht will, dann sollte er sich zur Wärmepumpe hinwenden, aber auch nur dann bitte die energieeffizienten, und das sind in unserem Test, wie auch im Beispiel vom Fraunhofer Isee, was wir gerade von Herrn Miara gehört haben, sind einfach die besten mit Arbeitszahlen von im Mittel um die 3,5, 3,6, je nachdem, ob man System- oder Erzeugerarbeitszahl nimmt, dann sollten also hier diese energieeffizienten Erdreichwärmepumpen benutzt werden und eingesetzt werden und nicht die energieineffizienten Luftwärmepumpen.
Jetzt möchte ich hier unser dritter Gast hier im Raum noch zu Wort kommen lassen, die Eva Stegen von den Elektrizitätswerken Schönau. Von einem Stromanbieter würde man jetzt eher denken, dass er Interesse hat, Strom zu verkaufen. Aber von der EWS hat man jetzt auch eher kritische Töne gegenüber der Wärmepumpe gehört. Warum hat die EWS eine kritische Position gegenüber Wärmepumpen?
Ja, guten Abend erstmal. Wir unterscheiden uns von den meisten der über 900 Stromversorger in Deutschland, weil nicht unser oberstes Ziel ist, mit dem Stromverkauf möglichst viel Geld anzuhäufen und die Aktionäre zu befrieden, sondern wir benutzen das marktwirtschaftliche Instrument Handel mit Energie, um energiepolitische Ziele durchzusetzen, nämlich eine Energiewende hin zu erneuerbaren und hin zu effizienten Energieeinsatz. Und da ist die Wärmepumpe absolut kontraproduktiv. Wir fördern stromerzeugende Heizungen, nämlich Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, mit denen man Häuser beheizen kann. Das wäre eigentlich Konkurrenz für uns. Und wir fördern auf gar keinen Fall stromfressende Heizungen, nämlich die Wärmepumpen. Es sind elektrische Wärmepumpen und die ziehen Strom. Die Verbraucherzentrale Saarland hat vorgerechnet, bei einem Zubau von etwa 60.000 Anlagen pro Jahr, die etwa einen, die im Durchschnitt eine Leistung von 5 kW haben, bräuchte man alle 3 Jahre ein neues Großkraftwerk, um diese Wärmepumpen am Laufen zu halten. Das heißt, wir erhöhen die Grundlast und davon wollen wir ja gerade wegkommen.
Vielleicht mal grundsätzlich, also die Tatsache, dass zum Beispiel darüber geredet wird, die Mobilität jetzt elektrisch zu fahren mit Elektroautos oder eben jetzt die Tatsache, heizen mit Strom, auch die Vorstellung, dass man das zum Beispiel zu 100% mit erneuerbaren Energie machen könnte, ist das etwas, was ihr sozusagen als Vision irgendwo sucht oder wie steht ihr zu dieser Vision?
Also Konsens ist ja grundsätzlich erstmal am Ende des Weges müssen 100% erneuerbare Energien sein und zwar aus dem ganz einfachen Grund, die anderen sind nicht mehr da. Das heißt, wir müssen frühzeitig damit anfangen, möglichst viele Erneuerbare in das System aufzunehmen. Und jetzt sind wir gerade an einem Scheideweg angekommen. Jetzt speziell bei der Stromproduktion ist es so, dass die erneuerbaren Energien, wir haben dieses Jahr etwa 17-18% im Mix EEG-Strom, in einen Systemkonflikt kommen mit den mit den fossilen und mit den atomaren Brennstoffen, weil die kontinuierlich gefahren werden müssen und sowohl die Nachfrage von den Verbrauchern als auch das Angebot der Erneuerbaren flexibel ist. Und das beißt sich. Also muss man versuchen, da flexibel reinzugehen. Und da machen beispielsweise Elektrofahrzeuge in der Zukunft insofern Sinn, weil die beispielsweise mit einer Ladeintelligenz ausgerüstet genau dann Strom ziehen können, wenn die Nachfrage schwach ist.
Gut, ich sehe, wir sind also stark mit dieser Frage konfrontiert, woher soll eigentlich dieser ganze zusätzliche benötigte Strom herkommen, wenn wir jetzt zum Beispiel eben das Heizen mit Strom betreiben wollen oder die Mobilität. Vielleicht zurück zu unseren Wärmepumpen. Ich möchte nochmal auf ökologische Aspekte eingehen. Gerade für diese Wärmepumpen habe ich mir sagen lassen, dass man da sogenannte Kältemittel braucht oder Substanzen, die im Prinzip die Wärme auch übertragen. Und es heißt, dass diese auch sehr, sehr klimaschädlich sind. Da wollte ich Sie mal fragen, ob Sie uns da ein bisschen näher dazu was sagen könnten. Ein paar Leute haben zu mir gemeint, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber dass Leute im Prinzip schon denken, dass allein diese klimaschädlichen Gase, wenn die peu à peu aus dem System rauskommen oder spätestens bei der Entsorgung, dass die fast schon, da würden sich eine Wärmepumpe allein von der Klimabilanz her gar nicht lohnen. Aber wie sieht es da aus, Herr Marek Mjara?
Zurzeit haben wir eine Palette von Kältemitteln. Die eine sind besser ökologisch gesehen, die andere sind schlechter. Man versucht ganze Zeit auf neue Kältemittel umzusteigen, die klimaneutral sind, zum Beispiel CO2, zum Beispiel Propan, Propan und so weiter. Wir arbeiten am ISE zum Beispiel gerade, um die neuen Komponenten zu entwickeln, um diese neue Kältemittel, die sehr ökologisch sind, durchzusetzen. Die Probleme mit Leckagen haben wir auch in dem Testfeld versucht, untersucht. Die Ergebnisse liegen noch nicht da, aber zuerst ist es so, dass man pauschal sagt, dass die Werte bei 2% pro Jahr liegen. Die Frage ist erstens, wie gut sind die Wärmepumpen abgesichert, dass die keine Leckagen verursachen. Bei Entsorgung ist das eigentlich schon ausgeschlossen, weil die Entsorgung auch so gemacht sein muss, dass man keine Leckagen hat. Also sei denn, man macht es nicht fachgerecht und dann, klar, kann man mit jedem Gerät etwas Schädliches machen. Und sonst muss die Reise meiner Meinung nach eindeutig in der Richtung bessere Kältemittel stattfinden.
Gut, aber trotzdem haben wir da mal ein wichtiges Kriterium identifiziert. Wenn ich mir jetzt eine Wärmepumpe anschaffe, muss ich auch berücksichtigen, dass diese Kältemittel eine Rolle spielen und auch die Entsorgung. Wir kommen jetzt so langsam zum Ende unserer Sendung. Wir haben auf jeden Fall identifiziert, dass verschiedene Aspekte berücksichtigt werden müssen. Einmal eben wie jetzt zuletzt, welchen Einfluss hat das auf die direkte Umgebung und Umwelt, wo die Wärmepumpe installiert wird? Welche Kältemittel werden da installiert? Aber die entscheidende Frage ist hauptsächlich, wo kommt der Strom her, der für diese Wärmepumpe benutzt wird? Und ja, welchen Strom setze ich da ein? Macht das überhaupt Sinn? Und gibt es nicht andere Technologien oder Methoden zum Heizen mir zur Verfügung stehen, die vielleicht nicht sinnvoller wären? Ich würde euch alle drei nochmal bitten, ein letztes Wort, vielleicht ein kurzes Fazit zu ziehen von dieser Diskussion, besonders auch mit Hinblick auf den Rolf Burger, den wir da ganz am Anfang gehört haben. Vielleicht in zwei Sätze Ihr Fazit. Was würden Sie dem Rolf empfehlen in seiner Situation?
Ja, also ich würde ihm empfehlen, ganz, ganz wach zu sein. Wenn EVUs ihm Heizungssysteme empfehlen, würde ich einfach mal vorsichtshalber dahinter wittern. Da ist eine Möglichkeit, dass die Elektrizitätsversorger Geld verdienen. Und wenn sie zusammen mit den Herstellern von Wärmepumpen werben und Dinge beloben, die nachher, nach Aussage von Herrn Auer nicht der Fall sind, dann wäre ich nochmal doppelt und dreifach wachsam. Der Strom, wie gesagt, kommt aus nicht erneuerbaren Quellen, Kohle oder Atom. Und beides sind Rohstoffe, die importiert werden müssen. Das heißt, die stehen dem Erdgas, das immer so verflucht wird, um nichts nach. Deswegen erlaube ich mir eine kurze Bemerkung zum Gas. Es gibt ja jetzt zunehmend die Möglichkeit, in das Haushaltsgas auch Biogasanteile zu mixen. Wir sind da zwar ganz am Anfang, wir in Deutschland im Allgemeinen, und wir, die EWS, sind auch ganz am Anfang. Wir sind seit Oktober in den Gashandel eingestiegen und wollen da auch sukzessive die Ökologisierung vorantreiben. Und von daher denke ich, für den Fall, dass sich jemand für ein beispielsweise gasbetriebenes Blockheizkraftwerk entscheidet, kann man da auch Sinnvolles machen. Aber interessant finde ich eben auch die Holzpellet- oder Stückholzlösung oder eben Solarthermie als Alternative zur Wärmepumpe.
Ja, vielen Dank. Marek Miara, was wäre denn Ihr Fazit und Ihre Empfehlung an den Rolf Burger?
Jeder Hausbesitzer, egal ob das Sanierungsfall ist oder Neubau, soll zuerst überlegen, was kann ich tun, um möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Das sind die Worte, die Herr Auer schon gesagt hat. Deswegen forschen wir an Passivhäuser, Niedrigenergiehäuser und so weiter. Ob man dann später eine Wärmepumpe installiert oder nicht, muss überprüft sein. Ich kann auf keinen Fall behaupten, dass die Wärmepumpen überall die beste Lösung sind. Eine Wärmepumpe, um sinnvoll zu sein, muss wirklich gut angepasst sein. Wenn sie gut angepasst ist und die Möglichkeiten haben wir zurzeit, ist sie von meiner Seite sowohl primärenergetisch als auch ökologisch auf jeden Fall sinnvoll.
Ja, also wenn Sie mich jetzt wieder direkt ansprechen, die Wärmedämmung ist das A und O, kam immer wieder vor, aber sie ist so wichtig, dass man es abschließend auch eh nochmal sagen möchte. Ich möchte den Herrn doch bitten, sich zu verabschieden von dem Blockheizkraftwerk. Das Wort ist ja auch gefallen. Blockheizkraftwerk ist nur sinnvoll für größere Einheiten, also Mehrgeschossbau, Gaststätten, Freizeitzentrum. Die Laufzeit von Blockheizkraftwerk im Einfamilienhaus ist viel zu gering, als dass das Ganze sinnvoll ist. Also bitte Sie da, sich von zu verabschieden. Das andere ist die Photovoltaik. Die können sie natürlich machen, hat aber mit der Wärmepumpe aber auch nichts zu tun. Aber ich sage Ihnen auch, in diesem Fall sparen Sie sich das Geld für die Photovoltaik und stecken Sie dieses Geld in die Wärmedämmung rein. Das macht alles viel mehr Sinn. Und wenn Sie dann noch Geld haben und ein Heizsystem, das dann nur noch die halbe Nennleistung braucht, dann ist zu diskutieren, ob Sie eine Erdreichwärmepumpe in Verbindung, aber auch nur mit einer Fußbodenheizung, ich weiß nicht, ob das hier vorhanden ist, wenn nicht, sollte man sich dann auch von der Wärmepumpe überhaupt verabschieden. Also dann für andere wenigstens die Empfehlung, eine Erdreichwärmepumpe in Verbindung mit Fußbodenheizung, weil sie auch in der Praxis Arbeitszahlen von über 4 erreichen kann, wenn alles fachgerecht geplant und eingebaut worden ist.
Der Energiestandard ist also das A und O, das habe ich jetzt mehrmals jetzt in dieser Runde gehört. Und dann, ich hoffe, dass wir da mehrere Punkte irgendwie erwähnt haben, sich gut informieren und gerade diese Effizienz prüfen, welchen Einfluss ich auf die Umwelt habe, genau Prüfung und ganz entscheidend eben die Frage, wo kommt eigentlich dann der Strom her und macht Heizen mit Strom überhaupt Sinn? Das ist also die Kernfrage, die hier im Raum steht. Gut, vielen Dank an unsere Gäste fürs Kommen und sich die Zeit zu nehmen, hier diese Fragen zu beantworten. Wir hoffen auch, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einen Einblick in diese wichtigen Fragen bekommen haben und wünschen Ihnen noch eine gute Zeit.
Dankeschön.
Energie mit Nachdruck, Entschiedenheit und Ausdauer, eingesetzte Kraft, um etwas durchzusetzen. Dynamo-Effekt ist ein gemeinsames Projekt von europäischen Radiostationen aus Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, Österreich, Spanien und Ungarn. Dynamo-Effekt im Internet: dynamoeffekt.org.